Priscilla, Dennis, welche Medien haben ihr heute Morgen gelost und gelesen?
Ich habe es heute Morgen vom Radio SRF gelost. Er hat wie immer die NZZ gelesen, Dagi, CA Media via Walliser Boot und noch in die New York Times hineingeschaut.
Beeindruckend, wie schaffst du das alles?
Im Zug. Haben wir Zeit für das manchmal oder früher noch nach dem Aufwachen?
Ich bin vielleicht ein bisschen ehrlicher. Ich habe kurz in Bundi geschaut, die Tageszeitung von Tamedia. Sonst war für mich heute ein spezieller Tag. Ich bin zurück von 2 Wochen Ferien, hatte 356 E-Mails in meinem Posteingang. Ich habe zuerst mal die angeschaut. Und du, Lukas?
Ja, unspektakulär. Ich habe Nachrichten auf SRF gelesen und dann den Tagi und den NZZ gelesen. Nicht nur die NZZ und der Tagi, nicht nur der Bund und SRF, sondern praktisch alle Schweizer Medien sind in der Krise. Zeitungen verlieren Auflage, die Online-Plattformen Reichweite und die Werbung wandert zu den grossen US-Tech-Konzernen ab. Gleichzeitig kann KI immer mehr von dem, was früher Journalistinnen und Journalisten gemacht haben. Und wie wenn das alles nicht genug wäre, greifen rechte Parteien in ganz Europa die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehanstalten an. In der Schweiz macht das die SVP mit ihrer SRG oder Halbierungsinitiative. Die verlangt die Senkung der Gebühren auf 200 Franken pro Haushalt und Jahr und kommt in knapp 2 Monaten zur Abstimmung. Über all das werden wir heute in der Sondersession reden, einem Polit-Podcast von der Republik. Mein Name ist Lukas Häuptli, ich leite bei der Republik das Ressort Politik und Recherche. Mit mir diskutieren Bundeshausredaktorin Priscilla Imboden, die lange selber bei SRF gearbeitet hat, und der Bundeshaus- und Medienredaktor Dennis Bühler, der seit Jahren über die Medien recherchiert und berichtet. Der Dennis und ich haben übrigens für eine Rolle getauscht, anstelle von ihm moderiere ich heute die Sondersession. Er gibt dafür seine sachkundigen Einschätzungen ab. Das aus dem einfachen Grund, weil er von Medien einfach mehr versteht als ich. Und vor unserer Diskussion noch eine kurze Bemerkung in eigener Sache. Am nächsten Dienstag, am 20. Jänner, können Sie die Sondersession für einen live erleben. Wir sind nämlich zu Gast im Politforum in Bern und diskutieren dort vor Publikum über die Stadt Landgraben und das, was die Schweiz trotz allem noch zusammenhält. Der Eintritt ist gratis, Plätze kann man auf der Veranstaltungsseite der Republik reservieren. So, hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Am 8. März kommt also die SRG oder die Halbierungsinitiative der SVP zur Abstimmung. Sie verlangt, wie gesagt, dass die Abgabe pro Haushalt und Jahr auf 200 Franken gesenkt wird und dass die Firmen überhaupt keine Abgabe mehr zahlen müssen. Wie gross ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Initiative angenommen wird, Priscilla?
Ich schätze die also nicht allzu gross ein. Die SRG ist sehr gut verankert in der Bevölkerung, ist sehr beliebt. Und besonders beliebt ist die SRG bei den älteren Semestern, die am häufigsten an die Urne gehen.
Ich sehe es ähnlich. Also es wird sicher nicht mehr so klar sein wie bei der No-Bilag-Initiative, die vor ein paar Jahren die Abschaffung von Radio- und Fernsehgebühren gefordert hat, wo es 72% Nein-Anteil gegeben hat. Ich schätze, das wird etwa auf 55% Nein-Anteil jetzt rauslaufen. Sollte aber schon lange für die Freunde der SRG.
Aber gleich, da sind wir uns einig, der Abstimmungskampf wird trotz allem sehr ein heftiger.
Auf jeden Fall, das wird sicher ein relativ grusiger Abstimmungskampf mit Vorwürfen gegen die SRG, die faktenwidrig sind zum Teil, und mit einer recht hässlichen Kampagne. Wir werden sehen, wie weit sie Erfolg zeigt.
Das ist nach der No-Bilag-Initiative, die 2018 zur Abstimmung gekommen ist, bereits die zweite Initiative von der SVP, die sich klar gegen die SRG richtet. Was bezweckt die Partei eigentlich mit dem Kampf gegen die SRG?
Es ist aus meiner Sicht eben nicht nur ein Angriff auf die SRG, sondern eigentlich ein Angriff auf die Informiertheit der Bevölkerung. Die SVP erhofft sich von dem schlechter informierte Bevölkerung, die sie eben auch besser beeinflussen kann. Auch mit ihren eigenen Medien, mit den Medien, die näher sind bei der Partei, Weltwoche, Nebelspalter. Vielleicht gibt es dereinst dann auch mal ein weiteres Rechtsmedium. Also sie hofft eigentlich, wenn die Bevölkerung eben nicht mehr gebührenfinanziert kann Medien konsumieren und damit den Faktenteppich überkommt, online, via Radio und via Fernsehen, dass sie ihren eigenen Meinungen mehr Gehör verschaffen.
Ja, und das ist eigentlich folgt sie einem Muster, das man in vielen Ländern sieht, dass Rechtsextreme und Rechtsnationale probieren, die öffentlich-rechtlichen Schwächen anzugreifen. Der Dennis und ich haben also einen Artikel geschrieben, wo wir das aufzeigen, weil sie möchten mehr Macht haben im öffentlichen Raum, im öffentlichen Diskurs, ihre eigene Erzählung stärker durchbringen können.
Gäbe es denn aus eurer Sicht auch Argumente für die Initiative? Oder ist das völlig abwegig?
Aus heutiger Sicht finde ich es sehr schwierig, für die Initiative zu sein, in der heutigen Medienwelt, wo alles zusammengespart wird. Früher, vielleicht vor 20, 30 Jahren, hätte man können sagen, die SRG war weniger wichtig, weil es hat noch eine lebendige Zeitungswelt gehabt, es hat eine publizistische Welt, die auch die ganzen Entwicklungen in der Schweiz aus verschiedenen politischen Warten betrachtet. Man hätte sich umfassend informieren können. Das ist heute leider ohne die SRG nicht mehr der Fall.
Ich würde ein bisschen ähnlich argumentieren. Also ich glaube, solange die privaten Medien am Serbeln sind und dort die staatliche Medienförderung eben nicht ausgebaut wird, sondern wenn schon weiterhin Printerhaltung gemacht wird, also Struktur behalten wird, der Vertrieb zum Beispiel subventioniert wird, aber nicht die Erstellung von Inhalten, solange braucht es eine starke SRG und solange sehe ich nichts Positives daran, dort weiter Budget abzufacken, weil eben dann ist die Informiertheit der Bevölkerung einfach schon gefährdet.
Und was noch dazu kommt, ist, dass heute im Gegensatz zu früher haben wir das Problem von Desinformationsaktivitäten aus Russland. Wir haben Fake News, die kursiert. Man weiss nicht mehr, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und es ist wichtig, eine Institution zu haben, die nach professionellen journalistischen Kriterien schafft und so einen Informationsraum, der noch verlässlich ist, kann schaffen.
Ihr habt es gesagt, ihr vermutet, dass die Initiative abgelehnt wird. Gleich die Frage, was würde eigentlich das für die SRG heissen, wenn sie wieder erwarten angenommen würde?
Ich glaube, sie bräuchte einen neuen Auftrag. Also es würde ihr auf einen Schlag enorm viel Budget entzogen werden. Bisher macht sie ein Vollprogramm in allen Landessprachen, meistens mit mehreren Sendern. Das wäre nachher aus meiner Sicht nicht mehr möglich. Sie müsste auf sehr viel verzichten, es ginge die wirklich als Eingemachte.
Sie wird sicher Studios schließen, Berichterstattung runterfahren, Sendungen, die beliebt sind, streichen. Also das wäre wirklich ein schmerzhafter Einschnitt für das ganze Publikum von der SRG.
Ich bin auch überrascht, dass ihr jetzt nicht das Wort «Service Public» gebraucht habt, weil Befürworter von der Initiative sagen, man kann mit weniger Geld einen medialen Service Public gewährleisten. Zumindest unbestritten ist, dass im Abstimmungskampf immer wieder mit «Service Public» argumentiert wird, von der einen wie von der anderen Seite. Was heisst Service Public eigentlich für euch?
Für mich heisst Service Public, Informationen zu vermitteln, die nötig sind, dass Bürgerinnen und Bürger am Leben in der Gesellschaft teilnehmen können. Am augenfälligsten ist es sicher im Bereich der demokratischen Rechte, also dass sie eben informiert werden, um an Volksabstimmungen einen sachkundigen Entscheid zu treffen oder auch bei Wahlen. Es geht aber aus meiner Sicht darüber aus, weil Service Public heisst auch, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern, also integrieren von Minderheiten in eine Stimme geben, aber auch über Sprachregionen hinweg den Zusammenhalt fördern, also Bildungsauftrag, auch Wissenschaft, aber auch Kultur. Und ja, aus meiner Sicht gehört zu so einem Zusammenhalt zum Beispiel auch Berichterstattung über Sport oder über Unterhaltung.
Ich finde, Service Public heisst vor allem im Informationsbereich viel stärker als früher, dass man Themen anschaut und abhandelt nach Relevanz. Das ist ja in den privaten Medien seltener geworden, wegen der Klickgesteuertheit. Und da hat man hier ein Gegengewicht, das wichtig ist für die demokratische Debatte in der Schweiz.
Ich habe mir erlaubt, zu diesem Thema noch eine kleine Kurzfragerunde zu machen. Und zwar frage ich euch nach Sendungen, die ihr mit grösster Wahrscheinlichkeit eben nicht schaut und frage, ob die für euch zum Service Public gehören. Dennis, die Landfrauenküche auf SRF1 am Freitagabend, ist das Teil für dich vom Service Public?
Ist tatsächlich nicht Teil von meinem eigenen Medienmenü. Und ich finde es auch nicht eine zwingende Sendung. Ich finde es allerdings zwingend, dass SRF auch so Bevölkerungsgruppen anzusprechen versucht. Also häufig wahrscheinlich Frauen, die auf dem Land wohnen. Zumal die privaten Medien häufig einen Zürich-Blick haben oder zumindest einen städtischen Blick haben. Die Redaktorinnen und Redaktoren häufig in urbanen Räumen wohnen und eben genau nicht auf dem Land. Und SRF muss und ist für alle da.
Priscilla, Service Public, gehört die Übertragung vom Fußball Champions League Final für dich da dazu?
Also nicht für mich persönlich, aber für meine Tochter sehr wohl, die shootet. Und darum bin ich auch daran interessiert, dass SRF das überträgt. Sonst müsste ich ein ganzes teures Sportabo noch zahlen, beziehungsweise wäre unter Druck, das zu machen. Und das zeigt eigentlich auch, dass ich finde, die SRG muss halt für alle etwas bieten. Nicht nur für die, die sehr stark an der Information interessiert sind, sondern auch für die anderen, damit sie auch weiterhin gesellschaftlich relevant bleibt und auch Akzeptanz hat.
Aber es ist nicht genau das Problem. Deine Tochter shootet, darum interessierst du dich zumindest halbwegs auch für shooten. Und darum sagst du, die Champions League-Übertragung gehört zum Service Public. Es ist nicht genau das Problem, dass alle Leute in diesem Land Partikularinteresse haben und das Gefühl haben, genau das, was mich interessiert, gehört eigentlich zum Service Public.
Nein, das ist nicht das Problem, das ist ein Fakt. Und darum probiert das SRG dem gerecht zu werden. Und darum gibt es auch immer einen Aufschrei, egal welche Sendung gestrichen wird. Und das zeigt auch, dass die Vielfalt gefragt ist.
Ich fahre fort in meiner Kurzumfrage. Dennis, die Sendung «Diskothek im 2», das ist eine Sendung auf Radio SRF 2. Service Public, ja oder nein?
Kenne ich ehrlich gesagt nicht, was darauf hindeutet, dass dort wahrscheinlich nicht Musik gespielt wird, wie ich sie mir in einer Disco vorstelle. Wahrscheinlich eher in einer Hochkultur. Braucht es aber auch, gerade deshalb, weil in privaten Verlagen Hochkultur eher zu kurz kommt, überall dort gespart wird, weil es eben nicht so viele Klicks verspricht. Es gibt nicht mehr viele Redaktionen, die ein anständiges Foto haben heutzutage. Wenn SRF da Lückenbüsser spielt, soll mir das recht sein, auch wenn ich es selber nicht höre.
Und eine letzte Frage in diesem Zusammenhang. Priscilla, die Polizeisendung Arena, Freitag zu Abend.
Ja, ich glaube schon. Ich schaue sie nicht häufig, aber sie zeigt Positionen auf von den verschiedenen Parteien zu den Fragen, die wir gerade darüber abstimmen oder diskutiert werden. Das ist wichtig.
Im Zusammenhang mit der Abstimmung über die SRG-Initiative haben die SRG und ein Teil des Verlegerverband eine Vereinbarung abgeschlossen. Teil dieser Vereinbarung ist einerseits, dass die SRG ihr Online-Angebot zwar weiterhin betreiben darf, aber nur noch eingeschränkt. Und auf der anderen Seite lehnen die Verleger die SRG-Initiative ablehnen. Ist das ein gescheiter Schachzug von der SRG-Direktorin Susan Wille gewesen?
Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen seit dem Abschluss von dieser Vereinbarung im letzten Mai. Ich glaube, sie ist ein bisschen zu heiß gekocht worden. Von wahnsinnig höherer Bedeutung, glaube ich, Stand heute ist sie nicht. Für die SRG macht sie insofern Sinn, als dass die Verleger damit das erste Mal anerkannt haben, dass die SRG auch im Online-Bereich präsent sein darf. Das kann Sinn machen im Hinblick auf die Konzessionsverhandlungen, die dann anstehen, falls es ein Nein gibt zu dieser Halbierungsinitiative. Falls es ein Ja gibt, herrscht sowieso zuerst mal absolutes Chaos. Wenn es ein Nein gibt, dann wird die SRG mit dem Bund wieder müssen verhandeln, was online möglich ist. Und da hilft sicher, dass die Verleger nicht mehr kategorisch dagegen sind. Ich glaube, für den Ausgang von dieser Halbierungsinitiative ist die Vereinbarung von untergeordneter Bedeutung.
Wieso hat eigentlich ausgerechnet der grösste Player auf dem privaten Schweizer Medienmarkt, Tamedia oder TX Group, die Vereinbarung nicht unterschrieben?
Ja, das ist eine Entscheidung von Pietro Supino, wo er sehr wortreich ja begründet hat, am Tag bevor sie dann die Vereinbarung bekannt gegeben haben. Er ist da vorprescht. Man kann ihm da sicher auch wieder Eigeninteressen unterstellen, auch wenn er selber so tut, als ob das vor allem ordnungspolitisch motiviert sei, dass er findet, eben, das sind Konkurrenten. Tamedia ist der grösste Player unter den Privaten. Und wenn weniger Konkurrenz herrscht, einerseits im Lesermarkt oder im Aufmerksamkeitsmarkt, dann hilft das der Tamedia. Und alles, was hilft, die anderen klein zu behalten, hilft Tamedia. Darum war ja auch der Supino schon sehr skeptisch gegenüber einer staatlichen Medienförderung bei dem Päckchen, wo wir vor 4 Jahren darüber abgestimmt haben.
Du hast gesagt, Dennis, ein Teil dieser Vereinbarung ist, dass die SRG ihr Online-Angebot einschränkt und so Platz macht für das Online-Angebot von privaten Verlegen. Meine Frage ist, nützt das diesen Privaten überhaupt etwas? Ich habe kürzlich eine neue Studie gesehen von der Uni Zürich und die zeichnet ein extrem düsteres Bild von den Medien überhaupt. Ich habe es eingangs erwähnt, Nutzerzahlen sinken, Zahlungsbereitschaft für journalistische Angebote geht zurück und vor allem die künstliche Intelligenz, KI, ersetzt den Journalismus in immer mehr Bereichen.
Ja, es sieht weiterhin sehr schlecht aus auf dem Medienmarkt und da ist die Vereinbarung sicher keine Hilfe für die Privaten. Das Problem, das sie haben, hat nämlich nichts mit der SRG zu tun und dass die irgendwie zu viel Raum einnehmen, sondern dass die Einnahmen in anderen Bereichen zusammenbrechen und dass eben KI ihr Geschäftsmodell auch weiterhin noch mehr kaputt macht. Studien zeigen auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen die Privaten nicht verdrängen und darum ist echt die Vereinbarung ein Verlust für die Gebührenzahlenden in diesem Land, weil Online-Angebote sind die, die jetzt noch am ehesten wachsen im Journalismus, wenn überhaupt. Und wenn sich das SRG dort einschränkt, ausgerechnet die letzte Unternehmung im Medienbereich, die noch kontinuierlichen Journalismus macht über die wichtigen Themen in diesem Land, dann ist das wirklich eigentlich ein grosser Fehler.
Ich werde nochmal auf KI zurückkommen. Du, Dennis, hast im letzten September in einer Recherche aufgezeigt, was KI eigentlich heisst für den Journalismus, konkret für die grossen Medienkonzerne in der Schweiz. Zu welchen Schlüssen bist du da gekommen?
Ja, ich habe das Gefühl, dass KI sich absolut fatal wird auswirken auf das Geschäftsmodell von auch diesen Schweizer Verlagen, die bisher eben häufig darauf basiert, möglichst viele Klicks zu generieren und damit möglichst hohe Werbeeinnahmen zu erzielen. Suchmaschinen wie zum Beispiel Google beantworten heutzutage Suchanfragen gerade direkt schon auf der Startseite mit dem sogenannten Google AI Overview. Damit erübrigt sich eigentlich der Klick auf Seiten, wie zum Beispiel eben auch journalistische Redaktionsportale. Das hat schon 2025 vor allem im englischsprachigen Raum zu massiven Einbrüchen an Reichweite geführt. Und das wird sich auch in der Schweiz auswirken und wird sich verschnellern noch im Jahr 2026. Das zeigt zum Beispiel auch gerade eine Studie, die heute, wir zeichnen am Montag auf, heute Montag rausgekommen ist vom renommierten Reuters Institut, das zeigt, dass ein Rückgang von 40% erwartet wird bei der Reichweite innerhalb von 3 Jahren. Das ist markant.
Und wieso ist das für die privaten Medienkonzerne in der Schweiz fatal?
Das ist vor allem auch darum fatal, weil die Zahlungsbereitschaft bei den Nutzerinnen und Nutzern immer noch auf sehr tiefen Wert verharrt. Nur etwa jeder 5. Mensch in der Schweiz sagt, er habe im Vorjahr für Journalismus gezahlt. Das ist sehr wenig. Das ist aber auch international nicht gross anders. In den nordischen Ländern ist es ein bisschen höher, aber sonst hat man überall das Problem, dass Nutzerinnen und Nutzer daran gewöhnt worden sind, dass Journalismus und dass Informationen im Internet eben kostenlos verfügbar sind. Da haben in der Schweiz auch Gratiszeitungen wie 20 Minuten dazu beigetragen. Dort mehr Geld zu erwirtschaften, wird sehr, sehr schwierig. Wenn die Werbung abwandert, weil die Reichweite abnimmt, dann hat man dort auch nochmal ein Einnahmeproblem und irgendwann bleibt nicht mehr viel übrig, um überhaupt noch Redaktorinnen und Redaktoren zu zahlen. Es sei denn, es käme zu mehr staatlicher Förderung.
Das ist das Problem von KI gewissermaßen auf der Seite der Medienkonzerne und Medienverlage gewesen. Wie sieht es eigentlich für die Leserinnen, für die Zuschauerinnen aus? Wissen die eigentlich immer, was da noch von Journalistinnen gemacht wird? Oder müssen sie eigentlich immer damit rechnen, dass zum Beispiel der Text jetzt ein KI-Tool geschrieben hat oder dass das Video ein KI-generiertes Video ist?
Also das ist nicht so klar geregelt. Ich gehe einfach davon aus, dass die einfacheren Sachen, Börsenberichterstattung, Sportresultate, durch das Bandwerk von KI geschrieben werden. Zum Teil wird es so generell bekannt gegeben von den Medienunternehmen, zum Teil auch nicht so. Ich glaube, KI generierte Videos, da hat man hat sich ein bisschen daraus eingespielt, dass man das so als solches deklarieren im journalistischen Bereich, nicht in der Werbung oder in der Politwerbung offenbar. Da gibt es noch ein bisschen Diskussionen. Also grundsätzlich ist es nicht erkennbar, was vom Mensch oder von der Maschine ist geschrieben worden.
Das ist ein grosses Problem, oder? Auch weil Studien zeigen, dass Leute im Journalismus dann doch noch einiges mehr vertrauen als KI-generierten Inhalt. Man muss auch sagen, für den Journalismus ist genau das vielleicht eine Chance, wenn er eben KI defensiv einsetzt und sehr transparent ist, wenn er es einsetzt und andererseits eben auf menschengemachte Inhalte setzt, auf investigative Recherchen oder auch auf Erlebnisse mit Publikum vor Ort, Live-Veranstaltungen, wie auch wir bei der Republik immer wieder machen, dann kann er sich abheben aus der ganzen Masse an Schrott, die im Internet entsteht, die sich durch KI vervielfacht hat.
Jetzt müssen wir der Transparenz halber noch kurz auf die Republik eingehen. Wie handhaben wir es eigentlich mit dem Einsatz von KI?
Wir sind so transparent wie nur möglich. Ich empfehle denen, die sich dafür verstärkt interessieren, einen Artikel von unserem Kollegen David Bauer, der heisst «Wie die Republik zu künstlicher Intelligenz steht». Man kann dort auch nachlesen, wo überall das schon zum Einsatz kommt. Ich glaube, am hörbarsten ist es bei den synthetischen Stimmen, die unsere Artikel vorlesen. Wir brauchen sonst noch zur Transkription von Interviews, also das Abtippen, das mühsame Abtippen erübrigt sich. Dafür gibt es sehr viel Arbeit beim Redigieren dann von Interviews oder auch bei der Übersetzung von Text. Aber insgesamt kann man sicher sagen, dass die Republik da sehr viel defensiver ist als die grossen Schweizer privaten Verlage.
Wir haben es gesagt, KI ist ein Problem neben vielen. Und darum möchte ich jetzt noch kurz auf die Schweizer Medienunternehmen im Einzelnen kommen. Fangen wir an mit dem grössten Konzern, mit Tamedia oder TX Group. Dennis, du hast auch schon über diesen Konzern geschrieben. Mit welchen Problemen kämpft er gerade jetzt?
Ja, bei Tamedia und der TX Group zeigt sich vielleicht das Problem, das alle haben, am deutlichsten, nämlich die digitale Transformation, die fällt immer noch schwer, kaum zu glauben, ein Vierteljahrhundert nach dem Aufkommen vom Internet, aber es ist so. Also die Digital-Obos, nach meinen Informationen, hat Tamedia da weiterhin weniger als 200'000 verkauft, eine Zahl, die man schon vor 5 Jahren wollte übertreffen. Und Pietro Supino hat früher gesagt, es bräuchte fast das Doppelte, um die Redaktionen auch schon zu zahlen. Also man ist da weit im Rückstand. Das ist darum schlimm, weil der Verwaltungsrat um eben den Verwaltungsratspräsident Pietro Supino schon vor weit über einem Jahrzehnt beschlossen hat, Journalismus nicht mehr zu querfinanzieren durch Inserateeinnahmen, etwas, was im Printzeitalter im letzten Jahrhundert gang und gäbe war. Der Stellenanzeiger damals zum Teil dicker als der redaktionelle Teil. Das ist völlig verschwunden. Jetzt sogar outgesourced worden in ein neues Unternehmen, die Swiss Marketplace Group, wo im Herbst an den Start gegangen ist und an die Börse gekommen ist. Also Journalismus fristet bei Tamedia immer mehr ein stiefmütterliches Dasein und entsprechend schlecht ist die Stimmung auch innerhalb des Verlags, auch wenn es jetzt seit 1,5 Jahren nicht mehr zu Entlassungen im grossen Stil gekommen ist. Es gibt da ein Personalstopp-Moratorium bis im September 2026 und diesen Herbst könnte es wieder ziemlich grusig werden.
Priscilla, du hast den Zustand der NZZ genauer angeschaut.
Die NZZ schreibt schwarze Zahlen, was nicht schlecht ist für einen Medienkonzern, der wirklich noch auf Medien setzt und fast nur auf Medien. Wenn man genauer heranschaut, sieht man aber, dass ihre konstanten Abozahlen eigentlich dadurch zu verdanken sind, dass sie eine forcierte Deutschlandstrategie verfolgt. Das ist bekannt, wir haben ja schon darüber geschrieben. Und dort visiert die NZZ, die traditionell freisinnig liberale NZZ, das Publikum aus der AfD-Wählerschaft an und geht auch grosse Kompromisse ein im politischen Kurs im Vergleich zu ihrer Geschichte. Oder? Begriffe wie Remigration, die aus rechtsextremen Kreisen stammen, sind dann kein Problem. Und das hat sich bis jetzt nicht so stark auf die restliche Auslandberichterstattung ausgewirkt, außer seit Neuem muss ich feststellen, dass zum Beispiel gerade aktuell bei diesen Vorfällen in Minneapolis, wo die Einwanderungspolizeibehörde ICE illegalerweise sich aufhaltet, tut die NZZ schreiben, dass sie eigentlich dadurch zu erklären, dass es in der somalischen Bevölkerung Betrugsfälle gibt, die nicht aufgeklärt werden. Die Aussagen, die kommen von einem rechten YouTuber und sie als unwahr enthüllt worden. Also es stört mich sehr. Wenn die NZZ weiterhin auf diesem Kurs das noch ausweitet, muss man schon befürchten, dass sie mit ihrer freisinnigen schweizerischen Tradition nichts mehr wird, verbinden und dass sie darunter auch wird leiden.
Noch ein letztes Beispiel, Ringier-Konzern. Dennis?
Ringe ist bei der digitalen Transformation am weitesten von diesen grossen Schweizer Verlagen. Über 80% vom operativen Gewinn stammen inzwischen aus digitalen Geschäftsbereichen, zum Beispiel der angesprochene Marktplatz oder aus dem Ticketing von Veranstaltungen, also Ticketeinnahmen. Das erhöht auf der anderen Seite aber auch die Abhängigkeit von diesen grössten Teils eben sehr volatilen Märkten, die ja von KI auch total umgepflügt werden, gerade im Moment. Im Journalismus scheint man ein bisschen unentschieden zu sein. Da hat man jetzt jahrelang stark auf Artikel mit Servicecharakter gesetzt. Also zum Beispiel Schminktipps oder Tipps für besseren Schlaf. Da hat sich gezeigt, dass das KI besser kann als der Mensch und dass die Texte auch nicht jeden Monat aktualisiert werden müssen. Also diese Sparte ist heute fast tot. Darum hat jetzt der Blick wieder stärker auf Boulevard gesetzt in den letzten Monaten. Ist härter geworden wieder. Nachdem man sich von dem Kurs verabschiedet hat im Zuge von der Berichterstattung über die Jolanda Spiess-Heggelin, die ja im letzten Januar vor einem Jahr jetzt zur Kasse gebeten worden ist. Wie sich der Kurs, wie sich die Kursänderung wird auswirken, das wird man müssen sehen. Die Hoffnung von Ringier, dass man im Lesermarkt massiv mehr Einnahmen kann generieren kann, halte ich für naiv. Wieso soll man für Informationen und für die boulevardeske Aufmachung von Informationen zahlen? Also das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, das Blick da verfolgt.
Gut, und wir dürfen natürlich auch die Republik oder müssen auch noch über den Zustand der Republik reden. Wie sieht es bei uns selber aus, Priscilla?
Es sieht erstaunlich gut aus. Seit etwa 1,5 Jahren ist die Republik am Wachsen. Die Republik ist ja nur von den Abonnenten finanziert. Das heisst, sie leidet nicht darunter, dass die Werbung weiterhin wegbricht bei den anderen Medien. Das ist ein Vorteil für uns. Wir haben jetzt neu 32'000 Abonnenten. Das ist ein Rekord soweit und freut uns natürlich.
Wir haben es gesagt, die Schweizer Medien, aber auch die Medien international sind in einer existenziellen Krise. Und das wiederum hat zur Folge, dass es in der Schweiz immer mehr sogenannte News-Deprivierte gibt. Was meint man überhaupt mit dem?
Das sind Leute, die sich komplett vom Informationsjournalismus abgewendet haben, die also relevante Informationen schlicht nicht mehr mitbekommen, gar nicht mehr konsumieren. Und ja, heutzutage ist das fast die Hälfte der Bevölkerung. Das ist schon sehr besorgniserregend.
Und das ist schlimm?
Ich finde es schon, dass es für eine Gesellschaft gravierend ist, wenn es keine gemeinsame Basis mehr gibt, auf der man Entscheidungen treffen kann, wenn die Leute sich einfach abkapseln. Es gibt natürlich Gründe dafür, die ich nachvollziehen kann. Also man tut Medien häufig vorwerfen, sie sagen das negativ. Es gibt Leute, die sich ins Private zurückziehen wegen all diesen schlimmen Nachrichten, die in der Welt zirkulieren. Aber ich glaube, auf Dauer ist das schlimm, wenn das zu viele Leute machen. Und ich glaube, darum gehört die News-Depriviertheit bekämpft, zum Beispiel durch mehr Medienkompetenz, mehr Medienvermittlung in den Schulen. Und auch grössere Anstrengungen von der SRG in diesem Bereich, aber auch der privaten Verlage und vielleicht auch der Republik.
Du hast gesagt, mehr Medienschulung wäre eine Möglichkeit. Vielleicht könnten die Medien auch noch ein bisschen mehr auf positive Aspekte von dem, was passiert, fokussieren. Was gäbe es sonst noch vermitteln gegen die zunehmende News-Depriviertheit oder die wachsende Medienkrise, Priscilla?
Ja, das sind zwei miteinander verwandt, aber verschiedene Themen. Ich sehe bei der News-Depriviertheit eigentlich auch nur den Ansatz bei der Bildung, dass man schon in der Schule mitbekommt, wie man quasi mit Medien muss umgehen muss, wie dass man muss kritisch auch sein muss und wie wichtig es ist, dass man informiert ist. Gerade in der Schweiz, wo man viermal im Jahr gefragt wird zu verschiedenen Themen, was man denkt, muss man informiert sein, kann man auch keine informierten Entscheidungen fällen, das ist ja klar. Und bei der Medienkrise sehe ich eigentlich eine Zukunft, wo wir praktisch nur noch werden, entweder ein SRG haben, öffentlich-rechtlich finanziert, üppig finanziert, wo quasi den Grundbedarf abdeckt oder nicht, plus sparte Medien, wo einfach ein gewisses Publikum ansprechen, wo bereit ist, genau für das zu zahlen, aber wo nicht für quasi Zusammenhalt vom Land und für eine kontinuierliche Berichterstattung garantieren.
Es gibt im Parlament ja auch immer wieder Vorstöße, regelmäßig vorgebrachte Vorstöße, die mehr Medienförderung durch den Staat fordern. Wäre nicht das die einfachste Lösung?
Ich bin der Meinung, dass das sinnvoll wäre. Es besteht ja bereits eine indirekte Presseförderung, also eben die Finanzierung, die Subventionierung vom Printvertrieb, Postzustellung, aber auch Frühzustellung von der gedruckten Zeitungen. Das ist eigentlich etwas antiquiertes und ich glaube, das muss man ins Internetzeitalter überführen, dringend, um den Verlag die digitale Transformation zu erleichtern, um aber auch Medien-Startups, wo es ganz viel gibt, vor allem in den Städten, mehr Chancen zu bieten, in Richtung Vollprogramm sich zu entwickeln, damit sie eben nicht nur ein absolutes Nischenmedium bleiben, sondern den Teppich, die gemeinsame Basis für die Leute können schaffen, auf der dann Entscheidungen und ein Diskurs überhaupt erst möglich wird.
Fairerweise muss man sagen, es gibt im Parlament einen Vorstoss, der in die Richtung geht, der überwiesen worden ist.
Genau, also es geht einfach sehr, sehr lang, aber vielleicht geht es jetzt dann bald mal in die richtige Richtung.
Priscilla, staatliche Medienförderung, einfach noch mehr von dem, das wäre auch für dich eine Lösung für das Problem.
Ja, ich finde, es ist ein kleines Pflästerli. Also es reicht dann gleich nicht ganz. Nachher sind halt alle ein bisschen staatlich finanziert. Wollen wir das wirklich? Ich bin mir da nicht so sicher.
Wir kommen zum Schluss von der heutigen Sondersession und da nochmal eine Frage, die ich schon am Anfang gestellt habe. Welche Medien werdet ihr heute Abend lesen, hören, schauen?
Ich befürchte, dass es nicht zu grossem Medienkonsum wird gelangen. Ich habe zwei kleine Kinder. Der Ältere ist jetzt 4. Der nimmt mir das Handy häufig aus der Hand, weil er Peppa Wutz hören will. Ich werde dazu gezwungen, passiv die Serie mitzuhören. Für viel mehr langt im Moment Zeit nicht. Vielleicht morgen dann wieder im Büro.
Ich höre am Abend aber Echo der Zeit und nachher ist es dann für mich fertig mit Medienkonsum. Bis am nächsten Tag.
Das war es von der heutigen Sondersession, dem Polit-Podcast von der Republik. Wir freuen uns, wenn Sie im Dialog von der Republik mitdiskutieren. Die nächste Ausgabe von der Sondersession gibt es, wie gesagt, schon am nächsten Dienstag, 20. Januar, Abend, am 6:15. Dann diskutieren wir live in Bern, und zwar im Politforum im Käfiturm. Der Eintritt ist gratis. Platz reservieren kann man auf der Veranstaltungsseite der Republik oder auf der Website des Politforums selber. Thema ist dann der Stadt-Land-Graben in der Schweiz und das, was unser Land trotz allem zusammenhält. Die Aufnahme von dieser Sondersession strahlen wir dann heute in zwei Wochen auf der Republik-Seite aus. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und euch, Priscilla und Dennis, fürs Mitdiskutieren. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Merci miteinander.